Wir sind in Kapitel 9 des Römerbriefes. Das Thema des Kapitels ist das Problem der Verwerfung Israels im Lichte der Heilsbotschaft. In den ersten 6 Versen hatten wir den Einstieg ins Thema mit Persönlichem von der Feder des Paulus, aus dem Leben des Paulus. Dann in den Versen 6 bis 13 wurde die Frage besprochen, warum ist Israels Ausschluss vom Heil trotz seiner Vorrechte möglich? Die Vorrechte müssten so feststehen, so groß sein, dass die Erwählung fest sein müsste. So könnte man argumentieren. Dennoch ist sie möglich. Warum? Und in den Versen 14 bis 29 ging es um die Frage, warum Israels Ausschluss gerecht ist. Der Ausschluss ist möglich und er ist gerecht. Und nun sind wir zum Schlussbild gekommen, zum Ergebnis dieser Argumentation in den Versen 30 bis 33. Diese Verse werden mitunter zu Kapitel 10 gezählt. Man könnte sehr schnell dazu geneigt sein, das zu tun. Die Einteilung biblischer Texte ist nicht immer einfach. Aber ich hatte es vorgezogen, ihn zu Kapitel 9 zu zählen, zu dem Thema von Kapitel 9, weil ich merkte, dass jeweils am Anfang dieser 3 Kapitel Paulus mit etwas Persönlichem einsteigt. Mir schien, er wollte jetzt neu beginnen, einen neuen Gedanken, und eben von seiner persönlichen Erfahrung mit Israel etwas sagen. Und dazu kommt, dass 30 bis 33 eigentlich ein sehr gutes Fazit, ein Schlussbild bilden zur Argumentation von Kapitel 9. Aber gleichzeitig sind sie, diese Verse, eine Brücke zu Kapitel 10, ohne Zweifel. Wir lesen die Verse kurz. Was werden wir also sagen? Die von den Völkern, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, erlangten Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte oder immer noch nachstrebt, gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit. Vielleicht muss das erklärt werden. Was heißt, gelangte nicht zu einem Gesetz der Gerechtigkeit? Das muss verstanden werden im Lichte des Wortes nachstreben oder eifern. Ja, Israel sieht einen Maßstab vor sich, das Gesetz Moses. Und dieses Gesetz bietet ihm einen Maßstab von Gerechtigkeit. Und nun versucht er an diesen Maßstab, an dieses Ziel ranzukommen. Er will also nach dem Gesetz Moses leben und erzielt dieses Maß an Gerechtigkeit, das im Gesetz vorhanden ist. Und er erreicht das Ziel nicht. Er erreicht dieses Gesetz der Gerechtigkeit, dieses Ziel im Gesetz der Gerechtigkeit nicht, weil er es nicht in rechter Weise erlangt. Er will es einfach mit eigener Leistung tun. 32. Warum nicht? Das heißt, warum gelangt er nicht an dieses Ziel? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Gesetzeswerken geschah. Denn sie stießen sich an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Also man hat sich an Christus gestoßen. Man wollte also nicht den Glaubensweg über Jesus gehen. Man wollte den eigenen Weg der Selbstleistung gehen. Man stieß sich an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, und wird aus Jesaja zitiert, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Dies wird seine Basis in Kapitel 10, dieses alttestamentliche Wort. Paulus schlussfolgert also, es ist in Ordnung, ganz in Ordnung, wenn nach seiner Heilsbotschaft, die Gott ihm gibt, auch Nicht-Israeliten zur Heilsfamilie zugelassen werden und gleichzeitig Israeliten ausgeschlossen werden. Vor allem hier zuletzt, trotz dessen, was auch gewesen ist oder was auch in Kapitel 9 gesagt wird, es gibt noch andere Argumente, aber vor allem, weil die Voraussetzung der Glaube war. Es war immer der Glaube im Alten Testament, nach diesen alttestamentlichen Worten. Und das hatte Israel vergessen. Es war und bleibt der Glaube, das hat Paulus auch in Kapitel 4 gezeigt, bei Abraham und David. Mit diesem Erwählungskriterium, nämlich mit dem Glauben, befasst sich der Apostel nun näher in Kapitel 10, zu welchem Kapitel wir uns jetzt begeben. In diesem Kapitel geht es wieder immer noch um die Verwerfung Israels. Jetzt geht es um die Ursache. In Kapitel 9 betrachtete Paulus es als Problem. Jetzt kann er einen Schritt weitergehen und die eigentliche Ursache der Verwerfung Israels beschreiben. Die Ursache ist natürlich, wie eben gesagt, der Unglaube oder, wie Paulus es in diesem Kapitel ausführen wird, die Missachtung der Heilsbotschaft Gottes. Die Missachtung, und das ist Unglaube, der Heilsbotschaft Gottes. Hier haben wir wieder einen Einstieg mit Persönlichen, aber danach will Paulus zweierlei tun. In den Versen 2 bis 13 und dann in den Versen 14 bis 21. Fast das ganze Kapitel ist also in zwei Teile zu teilen. Im ersten Teil, also nach dem Einstieg, bei uns in unserer Einteilung, Rabisch 2, da geht es um Israels Eifer, dass er nicht nach Erkenntnis ist. Dieser Eifer ist nicht nach Erkenntnis. Und das wird Paulus erarbeiten. Er wird das beweisen. Das heißt, es ist nicht genügend Erkenntnis in diesem Eifern. Und es ist oft so, dass Eifer nicht genügend Information berücksichtigt. Eigentlich oft blind ist. Das wissen wir, nicht wahr? Eifer ist oft etwas blind. Wenn Eifer im Licht ist, dann ist es in Ordnung. Aber wenn Eifer blind ist, dann mangelt es auch an Liebe. Und diese Liebe, um die es eigentlich geht, eifert nicht so. Und das Zweite, er wird von Gottes Bemühungen sprechen, die aber umsonst bleiben. Also zunächst der Einstieg in den Versen 1 und 2. Hier haben wir zuerst die Sorge um Israels Rettung. Paulus vergewissert noch einmal: Mir geht es um Israels Rettung. Auch wenn meine Botschaft sagt, nicht alle Israeliten sind erwählt und einige Israeliten gehen verloren. Das heißt nicht, erstens, dass ich nicht ein Interesse an seiner Errettung hätte und zweitens, dass ich nicht für Israel beten würde. Hiermit sind wir in Kapitel 1. Es nimmt mich immer wieder Wunder, wie man so anders übersetzen kann. Und wenn man die Kommentare konsultiert, merkt man die Schwierigkeit bei Kapitel 1, Entschuldigung, Kapitel 10, Vers 1. Nämlich beim Wort, das eigentlich Wohlgefallen bedeutet. Und die meisten Ausleger wissen, oder alle, dass das griechische Wort Wohlgefallen bedeutet. Aber ich nehme an, wegen des Zusammenhanges meinen sie, es geht um ein Verlangen. Jetzt meine Frage, hat Luther mit Verlangen übersetzt? In Vers 1, wie? Mein Wunsch, meines Herzens Wunsch. Ja. Es geht eigentlich nicht um ein Verlangen oder einen Wunsch. Natürlich hat Paulus dieses. Aber es geht um Paulus will Israel zeigen, dass, was seine Einstellung ist, bevor er davon spricht. Und Wunsch ist eigentlich, das ist der Sinn der Sache, nur das eigentliche Wort ist Wohlgefallen. Woran mein Herz Wohlgefallen hat und wofür ich zu Gott für Israel bete, das ist Errettung. Woran habe ich Wohlgefallen, meine jüdischen Freunde, fragt Paulus. Meint ihr, ich hasse euch? Meint ihr, ich bin gegen euch, wenn ich sagte, eure Leistungen taugen nichts? Nein, ich bin nicht gegen euch. Ich suche eure Rettung, das ist mein Wunsch. Daran habe ich Wohlgefallen. Und dafür bete ich. Ich bete um eure Rettung. Das will er noch einmal vergewissern, bevor er über die Ursache ihrer Verwerfung spricht. Sehen Sie, Paulus seine Themen untermauert. Ja? Er will zuerst den Kontakt haben, er will zuerst das Vertrauen haben. Und wenn es nicht gelingt, dann ist es nicht seine Sache, dann ist es eben nicht möglich gewesen. Aber er tut sein Möglichstes, damit er seine jüdischen Freunde, damit er das Vertrauen der jüdischen Freunde in Rom bekommt. Und dieser Brief wird überall hingetragen werden. Dies ist ein sehr zentraler Brief, ist sehr zentral geblieben. Und jeder Jude sollte ihn lesen. Er ist an ihn gerichtet. Also Brüder, woran mein Herz Wohlgefallen hat und wofür ich zu Gott für Israel flehe, das ist Errettung. Denn, und jetzt kommt eine Anerkennung, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Das kann ich sagen. Das ist ein Zeugnis, das man ihnen ausstellen kann. Sie haben Eifer für Gott. Sie sind nicht wie die Heiden, Römer 1, die Gott verlassen haben. Sie wollen wirklich zu Gott hin. Also diese zwei, die wollte er von vornherein sagen. Also das sind persönliche Dinge, die er von vornherein mitteilt. Jetzt kommt der erste Grund für seine Sorge. Er wünschte, dass Israel gerettet würde, aber er muss jetzt eines festhalten. Israels Eifer ist nicht nach Erkenntnis. Hier liegt der erste Grund für die Sorge des Paulus. Das Denn in Vers 2 verbindet mit Vers 1. Denn ich gebe ihnen Zeugnis. Das heißt, Vers 2 begründet Vers 1. Vers 2 will sagen, warum er solch eine Sorge hat und warum er so eine Einstellung hat, wie in Kapitel Vers 1 gesagt. Ich gebe ihnen Zeugnis, sie haben Eifer für Gott, jedoch nicht nach Erkenntnis. Was heißt hier Erkenntnis? Welche Information haben sie nicht? Erkenntnis hier ist wahrscheinlich das, was Gott eigentlich will. Es geht Israel nicht auf, was Gott letztlich will. Man liest Mose, so sagt Paulus in 2. Korinther 3, aber es ist ein Schleier vor den Augen. Man sieht nicht in Mose, was Gott eigentlich will. Man meint, Gott will Leistung. Und so versucht man Tag für Tag, ganz genau gehen Sie zu einer jüdischen Synagoge, das ist angegeben, wann, genau wann der nächste Schabbat beginnt, denn das ändert sich immer, weil es mit Sonnenuntergang ist, ja? Und nicht jeder Jude in Basel kann sehen, wann die Sonne untergeht. Deshalb muss das angegeben werden, von der Wissenschaft her, die wissen das, das wird mitgeteilt, es ist da angegeben. Ganz genau muss alles eingehalten werden, ja? Dabei aber können Sie sehr schlampig sein, wenn es um die schweizerischen Gesetze geht. Wer geht bei Rot oder Gelb über die Straße? Ein Jude. Auf dem Weg zur Synagoge. Interessant. Die Schweizer warten. Aber der, ja, einfach so. Das wirkt das in sich. Sie aus dem Katholischen kommen, sie haben ein Gespür dafür, glaube ich. Zu viele Gesetze und irgendwo muss man durchgebrochen werden, nicht wahr? Irgendwo. Und dann sucht man natürlich die schwächsten Stellen, wo es nicht so schlimm ist. Ja? Aber irgendwo muss man seine Identität behaupten. Das bringt das mit sich. Und deshalb ist es so gesetzlos in den katholischen Ländern. Zu viele Gebote, zu stark eingehemmt. Dann rebelliert man schließlich mal. So war das Alte Testament nicht. Es war nicht lauter Gebote wie der Jude. Der hat ja noch einen ganzen Zaun dazu aufgebaut. Das Ei, das eine Henne am Schabbat legte, durfte nicht gegessen werden. Es war Arbeit. Also, und Sie wissen, dass ein Jude das Licht, also am Schabbat, nicht ausschalten darf. Es bleibt brennen. Es sei denn, Sie einen Au-pair haben von England, die kann das dann vielleicht machen. Man darf nicht arbeiten. Eigene Leistung, nicht nach Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Man weiß nicht, was Gott eigentlich will, was ihm wirklich wohlgefällig wäre. Und das kommt in der Verheißung zum Ausdruck, in der Verheißung des Messias, in der Verheißung an Abraham, die schon vor dem Gesetz da war. Und wir gehen weiter. Das ist das Urteil, Israels Eifer ist nicht nach Erkenntnis. Jetzt begründet er dieses Urteil mit mehreren Argumenten. Und diese Argumente sind eigentlich Erklärungen des Glaubensweges. Das heißt, sie geben die Erkenntnis, die Israel bräuchte. Hier liefert Paulus die Erkenntnis, wonach Israel nicht handelt. Was ist das, was Gott will? Und wie denkt sich Gott das, dass ein Mensch gerecht wird? Das erklärt Paulus. Und so begründet er sein Urteil, dass es nicht nach Erkenntnis ist. Erstens. Israel trachtet, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Vers 3a. Als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, trachteten. Israel schlägt einen falschen Weg ein. Zweitens, Israel unterstellt sich nicht Christus, das heißt dem Gesalbten, dem erwählten Messias Gottes, dem von Gott erwählten Erlöser. Dieser Christus, von dem Paulus in Vers 4 spricht, der ist die Gerechtigkeit Gottes. Den wollen sie aber nicht. Daran haben sie sich gestoßen. Das ist der Stein des Anstoßes gewesen. Indem man sich Christus nicht unterstellt, glaubt man nicht. Beachten Sie die Verbindung zwischen 3 und 4. Sie unterstellten sich nicht der Gerechtigkeit Gottes, denn, Begründung, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Hätten sie sich unterstellt, dann hätten sie nicht nach eigener Gerechtigkeit getrachtet. Jetzt behaupten sie sich selbst Christus gegenüber und versäumen die wahre Gerechtigkeit, die in ihm ist. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, der vertraut. Glaube in Vers 4 entspricht Unterstellen in Vers 3b. In 3b sagt Paulus, sie unterstellen sich nicht. Das ist für Paulus Unglaube. Sehen Sie, wie Glaube gehorsam ist? Was Paulus in 3 sagt, sie unterstellen sich nicht, das beweist er, indem er vom Glauben spricht in Vers 4. Sie glauben nicht. Hätten sie an Jesus geglaubt, dann hätten sie sich Christus unterstellt, der Gerechtigkeit Gottes. Die Erklärung des Urteils, dass Israels Eifer nicht nach Erkenntnis ist. Entschuldigen Sie, hier ist es, wo Paulus vom Glaubensweg spricht. Die Erklärung des Urteils, dass Israels Eifer nicht nach Erkenntnis ist. Zuerst die Feststellung und jetzt die Erklärung. 5 bis 13. Paulus tut dieses, das heißt, er erklärt sein Urteil durch eine Erklärung der abgelehnten Heilsbotschaft. Hier zeigt er, was die Heilsbotschaft verlangt, um gerecht zu werden. Erstens, Verse 5 und 6, diese Heilsbotschaft ist anders denn die Gesetzesbotschaft. Entweder eins oder das andere, nicht beides. Sie schließen einander aus. entweder durch Glaube, dann aber nicht durch Werke. Entweder durch Eigenleistung, dann aber nicht aus Gnade. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist eine Leistung, sagt Paulus. Vers 5. Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Erst tun, dann leben. Der sie getan hat. Ja, man muss alles getan haben, bevor man leben kann. Vor dem lebt man nicht. Gerechtigkeit aus dem Glauben verzichtet auf Leistung. Aber die Gerechtigkeit, Vers 6, aus dem Glauben spricht so. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Das heißt, Christus herabzuholen, das wäre dasselbe. Oder, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das hieße, Christus von den Toten heraufzuholen. Der Glaubensweg der Gerechtigkeit, sagt Paulus, um sein Urteil zu erklären, ist schon im Alten Testament vorgezeichnet. Hier kommen wir zu einer schwierigen Stelle. Wenn Sie die gelesen haben, versuchten, die auszulegen oder zu verstehen, dann wird es wahrscheinlich schwierig gewesen sein. Für mich auch. Aber ich glaube, wir müssen hier behalten, dass Paulus nicht gerade direkt neutestamentliche Wahrheiten aus dieser Stelle holen will. Wenn er sagt, das heißt oder das ist, will er nicht sagen, dass Mose das da gesagte, sondern so wie es da ist im Gesetz, so ist es bei Christus. Er gebraucht diese Worte als ein Modell, um zu zeigen, wie die Glaubensgerechtigkeit aussieht. Und dies ist eine sehr geeignete Stelle, weil hier schon vorgezeichnet ist, wie Gott hilft. Wie Gott hilft. Auch im Gesetz. Aber jetzt in Christus. Damals half Gott im Gesetz, jetzt hilft er in Christus. Jetzt ist das Gesetz nicht mehr nötig, weil der Christus gekommen ist. Also, bereits im Gesetz ist der Glaubensweg der Gerechtigkeit, sagt Paulus, vorgezeichnet. Zuerst die Verse 6 und 7. Die Hilfe ist nicht fern. Die Hilfe ist nicht fern. Sie war nie fern. Nie hoch oben im Himmel oder nie tief unterhalb der Erde oder tief im Meer, als müsste man sie irgendwo aus einem Abgrund herausholen. Sie ist nicht weit weg. Das heißt, umgekehrt gesagt, der Helfer, den Gott jetzt anbietet, dieser Helfer ist ein vom Himmel gekommener. Christus ist vom Himmel gekommen. Man braucht ihn nicht mehr weit herzuholen. Die Hilfe ist nicht mehr weit weg. Zweitens, der Helfer, den Gott jetzt zur Verfügung stellt, der ist von unten heraufgekommen, vom Tode. Der ist auferstanden. Das, was unmöglich war, das hat Gott getan. Gott hat den Tod überwunden, den Abgrund überwunden. Das heißt, die zwei großen Entfernungen hat Gott überwunden. Die Hilfe ist nahe gekommen und sie kommt aus zwei Ecken, aus zwei Gegenden. Vom Himmel und vom Grabe, vom Abgrund, vom Tode. Da kommt Christus, der Helfer, her. Wenn Sie wollen, können Sie eine Parallelstelle hier sich merken. Hiob 38, Verse 16 und 17. Es ist eigentlich nicht notwendig, aber Paulus legt weiter darauf Wert zu sagen, in den Versen 8 und 9, dass die Hilfe jetzt nahe ist. Das will er jetzt noch einmal sagen. Die Hilfe ist nahe, sie ist nicht fern, sie ist nahe. Wie ist sie nahe? Sie ist nahe im Wort, das Gott gesprochen hat. Bei Ihnen steht wahrscheinlich in Vers 8 das Wort. Im Grundtext steht hier Ausspruch. Das heißt, es ist ein Wort, das Gott gesprochen hat. Es ist von Gott gesprochenes Wort. Das soll hier betont werden. Das bedeutet nichts anderes als das andere Wort für Wort. Aber hier soll darauf Wert gelegt werden, offenbar, dass es ein von Gott gesprochenes ist. Es kommt aus dem Munde Gottes. Aber jetzt, sagt Paulus, ist es in unserem Munde. Damit können wir vielleicht nicht viel anfangen. Warum soll das in unserem Munde sein, wenn es helfen soll? Wir würden sagen, im Ohr, nicht wahr? Aber es genügt nicht. Er wird später vom Hören sprechen. Aber jetzt geht es darum, dass man sich dazu bekennen muss. Wer im Gesetz lebte, damals, vor Christus, der hatte im Gesetz zu murmeln. Psalm 1. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Nein, wohl dem, der nicht wandelt und so weiter. Und dann Vers 2, der sinnt nach, im Hebräischen, murmelt im Gesetz, Tag und Nacht. Haben Sie mal Juden, die Bibel lesen hören, sehen? In Jerusalem vielleicht und irgendwo, in Basel, die Synagoge. Das ist der Ausspruch des Glaubens, den wir verkünden, nämlich wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott... Die musikalischen Zeichen, es gibt musikalische Zeichen fürs Lesen. Die sind in Hebräischen nebst den Vokalen angegeben. Die Buchstaben sind ja nur Konsonanten. Und dann gibt es Zeichen für Vokale, A, O, U, E und so weiter. Und dann gibt es noch Tonhöhen, musikalische Zeichen. So dass man weiß, wie der fromme Jude, so dass der fromme Jude weiß, wie er lesen kann. Man murmelt, ja. Und das ist gut. Wenn Sie Bibelverse auswendig lernen wollen, tun Sie das ruhig laut. Wenn Sie können, wenn Sie irgendwo alleine sein können. Nicht jeder kann jedes Mal alleine sein. Wenn Sie zu lange auf dem Klo sind, dann will der Nächste wieder drauf, ja. Aber das wäre natürlich eine Privatstelle. Oder wenn Sie im Zimmer alleine sind, dann genießen Sie die Zeit. Vielleicht ist die Frau gerade weg zum Einkaufen und dann kann man alleine sein. Dann murmeln, ja. Laut vor sich her sagen oder halblaut so. Halblaut vor sich her sagen. So prägt man sich das Wort ein und so identifiziert man sich mit dem Wort. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Sehen Sie? Der Jude bekennt sich dazu. Es ist in deinem Munde. Du sagst es, du liest es, Tag für Tag. Und wenn du das tust, dann hilft Gott dir. Dann ist dein Herz dabei, dann liebst du ihn, dann hilft er dir. So war es im Gesetz. Und wie ist es jetzt? Wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus sei Herr, Jesus ist Herr, Herr Jesus. So kann es, auf diese drei Weise kann es übersetzt werden. Herr ist Jesus oder Herr sei Jesus oder Herr Jesus. Es geht um ein mündliches Bekenntnis. Wer glaubt, bekennt, der sagt es mit dem Munde. Und wenn jemand dazu kommt, es einmal wirklich mit dem Munde zu sagen, es kommt aus dem Herzen über die Lippen, dann kann Gott retten. Dann ist Gott da. Es ist in deinem Munde, brauchst es nur zu sagen. In Hosea steht, dass Gott Israel Worte geben will, mit welchen es zu Gott in Buße kommen kann. Die Formulierungen zum Glauben sind in der Bibel. Wie viele Gebete gibt es nicht in der Bibel? O Gott, sei mir Sünder gnädig. Wer das mal gehört hat, der braucht nicht lange nach Worte zu suchen. Wie kann ich jetzt zu Gott kommen? Nicht wahr? Es liegt im Munde, wenn man es einmal gelernt hat. Und deshalb so wichtig, dass Kinder Wort Gottes lernen. Damit diese Worte da sind, im Munde. Nicht nur im Ohr, sondern dass sie leicht sprechen können. Und wenn sie als Gebet sprechen, als Bekenntnis oder als Gebet, dann ist die Hilfe da. Die Hilfe ist, wann wir uns dazu stellen. Deshalb ist es wichtig, wie Paulus später in diesem selben Kapitel sagt, dass man den Namen des Herrn anruft. Mit dem Munde bekennt man sich zu Gott. Spruch des Glaubens, den wir verkünden. So ist es in unserer Verkündigung. Nämlich, wenn du mit deinem Munde bekennst, Herr Jesus oder Herr ist Jesus oder Herr sei Jesus, und in deinem Herzen glaubst, das ist vorausgesetzt, Herz ist hier einfach der innere Mensch mit dem Innern, von ganzem Denken glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, wirst du gerettet werden. Einfacher dürfen wir, oder schwieriger dürfen wir es nicht machen. Einfacher können wir es wohl auch nicht. Aber manchmal machen wir es schwieriger, nicht wahr, für Menschen zu Christus zu kommen. Sie müssen erst während einer gewissen Zeit gezeigt haben, dass sie bußfertig waren, nicht wahr? Sagt Paulus das hier? Nein. Wenn du in deinem Herzen das erfasst hast, glaubst, überzeugt bist und dann einmal mit dem Munde bekennst, Jesus, der du auferstanden bist von den Toten, und dann musst du auch gestorben sein für mich, ich glaube an dich, ich hänge an dich, ich nehme dich an. Das genügt. Manchmal ist es bei Israel, wenn Jesus kommt, dann wird Israel gerettet, glaubt es, aber die Buße kommt hinterher. Dann wird geheult und gejammert. Bei manchen, die zum Glauben kommen, kommt die Buße erst hinterher. Die tiefere, ja, die tiefere. Es braucht immer Buße, um zu Jesus zu kommen. Aber das Maß können wir nicht bestimmen. Das Maß können wir nicht bestimmen. Es geht um ein Nein zu sich selbst und dann sich ein Verzichten auf sich selbst und einfach ein herzliches, kindliches sich Verlassen auf Jesus, dass man ausspricht. Also, die Hilfe ist nahe, sie liegt im von Gott gesprochenen Wort, in seiner Botschaft im Evangelium. Und es geht um ein gläubiges Bekenntnis, das heißt, um ein Nachsprechen der Botschaft. Die Botschaft sagt schon, wie man glauben kann, und dieses spricht man gleichsam nach. Ja, die Hilfe ist selbst ist Jesus, Vers 9, ja. Die Hilfe ist Jesus. Herr entspricht in Vers 9 dem, was Paulus in Vers 6 gesagt hatte. Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen, das heißt, Christus herabzuholen. Dieser Jesus von Nazareth, den man als Sohn von Nazareth kennt, der ist Herr, Adonai, der Gott des Alten Testamentes, der Gott des Himmels. Aber ist nicht da geblieben. Er ist Jesus geworden. Aber als er Jesus war, hörte nicht auf, Herr zu sein. Dieser Jesus ist der Herr. Er ist vom Himmel gekommen. Vers 9 entspricht also Vers 6. Herr, er ist der vom Himmel gekommene, fleischgewordene Herr des Himmels. Zwischen 6, wenn wir jetzt, was Paulus da aus dem Alten Testament zitiert, auf Christus anwenden. In Vers 6 heißt es vom Himmel herabholen, in Vers 7 vom Abgrund heraufholen. Wenn das die Geschichte Jesu ist, was kommt dazwischen? Was kommt zwischen vom Himmel herabkommen und vom Tode heraufkommen? Das Kreuz. Die Entfernung, die eigentliche Entfernung. In beiden Fällen geht es um Entfernung. Brauchst nicht weit in den Himmel zu gehen, er ist schon gekommen. Brauchst nicht in den Tod zu gehen, er ist schon raufgekommen. Aber eben dieser war nicht nur fern, sondern als er nahe war, wurde er entfernt an unsere Stelle. Das will Jesus zum Ausdruck bringen. Der Jesus ist der gekreuzigte Herr. Zwischen 6 und 7 steht das Kreuz. Und das wird nachgeholt. Das wird auch vorausgesetzt in Vers 9. Dann wirst du gerettet. Denn man kann nicht an einen Auferstandenen glauben, wenn man nicht an einen zuvor Gestorbenen glaubt. Sehen Sie, das muss da drin sein. Es geht also nicht nur um eine Anerkennung, ja, ich glaube auch, dass Jesus auferstanden ist. So einfach geht das nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, sie glauben, was Vers 9 sagt, und tun es doch nicht. Man muss wirklich von Herzen glauben, dass Jesus der Herr des Himmels ist. Man muss glauben, dass er gestorben ist. Aber wenn man glaubt, dass er gestorben ist, dann muss man wissen, warum. Denn wenn er der Herr des Himmels ist, warum sollte er sterben? Dann war er doch sündlos. Aber ich bekenne, dass er gestorben ist. Dann muss es für einen anderen gewesen sein, etwa ich. Ja? Und wenn ich es ist, bin, der hier dieses bekennt, warum nicht? Das muss persönlich werden. Dann ist auch für mich auferstanden. Dann ist es ein persönliches Bekenntnis. Da liegt hier liegt viel mehr drinnen, als man zunächst vielleicht meint, wenn man das als Vorschrift für eine Bekehrung annehmen wollte. Hier liegt sehr viel drinnen. Und wenn man eine Bekehrung kontrolliert, und das dürfen wir, sollen wir, tue ich auch, dann würde ich anhand von Kapitel 10, Vers 9 fragen, wie stellen Sie sich zu diesem? Sind Sie wirklich ein Christ? Haben Sie mit Ihrem Munde bekannt, dass Jesus Herr ist? War das für Sie eine Herzensangelegenheit? Aber dann von anderen Seiten mal kommen, wo er nicht gleich das erwartet, denn man hat ja sehr viel gelernt. Es muss getestet werden, ob das wirklich echt ist. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist er mein Bruder. Dann können wir den Weg gemeinsam gehen. Jesus ist der Entfernte. Das wird in Vers 7 vorausgesetzt. Und er ist der auferstandene Herr. Und das ist der Glaubensweg. Und diese Erkenntnis, die tut Israel auf die Seite, ja. Und eifert weiter, aber nicht nach dieser Erkenntnis. Ja? Dritte Erklärung. Die wahre Erkenntnis sagt, es geht bei der wahren Erkenntnis um die Begründung des Glaubensweges zur Gerechtigkeit. Das kommt in Versen 10 und 11. Da wird der Glaubensweg zur Gerechtigkeit begründet. Vers 10 beginnt mit einem Denn. Vers 10 verdeutlicht Vers 9. Denn es ist so. Warum hat er Vers 9 sagen können? Weil es so ist wie in Vers 10. Mit dem Herzen, mit dem inneren Menschen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Munde wird bekannt zur Rettung. Und noch einmal Begründung, aber jetzt mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und das ist dieselbe Stelle, die wir in Kapitel 9 hatten, in Vers 33. Auf diese Stelle nimmt er jetzt wieder Bezug, denn das ist sein Thema. Denn die Schrift sagt, jeder, der auf ihn vertraut, wird nicht zuschanden werden. Jeder darf hoffen auf Hilfe, auf Rettung. Viertens, wie erklärt er sein Urteil? Er sagt, ein und derselbe Weg gilt für alle. Ein und derselbe Weg gilt für alle. Verse 12 und 13. Das ist die Erkenntnis, die Israel braucht, aber die sie nicht berücksichtigt, wenn sie einen eigenen Weg geht. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn, steht geschrieben, Zitat, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein Zitat aus Joel. Sehen Sie, wie Paulus aus dem Alten Testament zitiert, um seine jüdischen Freunde zu überführen von der neutestamentlichen Botschaft des Glaubens. Das stand schon dort so. Man braucht nur den Namen des Herrn anzurufen, dann wird man gerettet werden. Hier eine Zwischenbilanz. Es ist zu beachten, wie das Wort Glauben in Kapitel 10 gebraucht wird. Das ist sehr hilfreich, dieses zu beachten. Wir haben hier einige Synonyme oder einige Verdeutlichungen des Wortes und erfahren ganz besonders hier in Kapitel 10, wie die Bibel, Paulus speziell, dieses Wort versteht, was es für ihn heißt, wenn er das Wort Glauben anführt. Glaube nicht als jetzt Glaubensinhalt, sondern als etwas, das man tut, wenn man gerettet wird. Verse 3 und 4, wer glaubt, der demütigt sich, der unterstellt sich. Ja? Glauben heißt sich unterstellen, sich demütigen vor Christus. In Vers 11 heißt Glauben Vertrauen. Im Griechischen steht hier auf Glauben, nicht in. Also auf, das Wort Glauben bedeutet auch Vertrauen. Wer glaubt, vertraut auf Christus. Und in den Versen 11 bis 13 macht Paulus deutlich, dass wenn man glaubt, wirklich mit Gott rechnet, dann ruft man seinen Namen an. Glaube kommt zum Ausdruck, äußert sich im Anrufen. In Vers 16 wird er sagen, dass zu glauben gehorchen heißt. Glauben heißt zu gehorchen. Und in Vers 10, die Bibelverse sind nicht in der Reihenfolge, sondern der Gedankengang ist in der Reihenfolge, die ich hier herausstellen wollte. Demütigen, vertrauen, anrufen, gehorchen, bekennen. Das ist eine gewisse Sequenz, eine gewisse Reihenfolge in der Bekehrung. Hier haben wir einen fünffachen Glauben hin zur Bekehrung. Man demütigt sich, tut Buße, man vertraut, man ruft an, man gehorcht, man bekennt. Das ist alles in der Bekehrung selbst drinnen. Man bekennt sich also zu Jesus Christus. Jetzt können wir hier eine kleine Pause machen, oder wie lange Sie wollen, aber hier einen Strich ziehen, dann könnten wir noch den Rest des Kapitels nehmen.